Stell dir mal vor, du liest einen Roman, ja? Über eine historische Figur. Und der Text, der kratzt so richtig an ihrem Ruf. Auch noch Jahre nach ihrem Tod. Geht das? Darf Kunst das? Genau diese Frage, die landete mit Klaus Manns Roman Mephisto vor dem Bundesverfassungsgericht.
Ja, genau. Und wir schauen uns heute diese, naja, ziemlich brisante Entscheidung mal genauer an. Also vom Bundesverfassungsgericht, BVFG.
Okay.
Da prallten im Grunde zwei Giganten unseres Grundgesetzes, des GG, aufeinander. Ne? Auf der einen Seite die Kunstfreiheit, Artikel 5, Absatz 3.
Richtig.
Und auf der anderen der Schutz der Menschenwürde, Artikel 1, Absatz 1.
Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Was wir heute verstehen wollen ist, wie hat das Gericht diese beiden, ja, fundamentalen Rechte gegeneinander abgewogen?
Mhm.
Weil das Spannende ist ja, die Kunstfreiheit kennt im Grundgesetz erstmal keine direkten Schranken. So steht's drin.
Genau.
Was wiegt denn nun schwerer, wenn Kunst auf die Realität trifft und vielleicht Persönlichkeitsrechte verletzt?
Also, fangen wir mal beim Auslöser an. Klaus Mann hat Mephisto ja 1936 geschrieben, im Exil.
Ja.
Der Roman handelt von diesem Schauspieler Henrik Höfgen, der macht Karriere im NS-Regime. Paktiert sozusagen mit den Mächtigen, verrät seine Ideale.
Quasi der Pakt mit dem Teufel, daher der Name Mephisto.
Genau, für die Karriere halt.
Und das Pikante war ja, jeder wusste sofort, wer gemeint ist. Gustav Gründgens, Manns Ex-Schwager.
Richtig, die Parallelen waren ja unübersehbar. Die Karriere, das Aussehen, der Aufstieg, Intendant unter Göring.
Mann selbst hat die Figur ja auch als Typus beschrieben, als Prototyp des korrupten Intellektuellen.
Exakt. So, und als Gründgens dann 1963 starb, da klagte sein Adoptivsohn gegen eine Neuveröffentlichung in Westdeutschland.
Ah, okay. Und der Vorwurf war?
Der Vorwurf war, der Roman vermischt Wahrheit und Fiktion auf eine Art, die Gründgens ehrverletzend darstellt. Also ein total verzerrtes Bild zeichnet.
Verstehe. Das bringt uns dann zur Verfassungsebene. Artikel 5 Absatz 3 GG. Die Kunstfreiheit. Wie frei ist die denn nun wirklich, laut Gericht?
Also das BVFG sagt ganz klar, die ist sehr, sehr weit gefasst. Sie schützt nicht nur den Künstler selbst, den Schaffensprozess.
Den Werkbereich nennt man das, glaube ich.
Genau, Werkbereich, sondern eben auch den Wirkbereich, also die Verbreitung. Das heißt, auch die Verlegerin in diesem Fall war geschützt.
Mhm.
Und, ganz wichtig, die normalen Schranken, die für die Meinungsfreiheit gelten, die greifen hier nicht einfach so. Kunst hat da eine Sonderstellung.
Da kommt ja das große Aber. Artikel 1 GG. Die Menschenwürde. Und die gilt ja sogar über den Tod hinaus. Das ist doch der Knackpunkt, oder?
Das ist der absolute Knackpunkt. Das nennt man den postmortalen Persönlichkeitsschutz.
Okay.
Die Würde des Menschen, die endet eben nicht mit dem Tod. Ein Verstorbener darf nicht einfach verunglimpft werden, sein Ansehen darf nicht grundlos herabgewürdigt werden.
Auch wenn das allgemeine Persönlichkeitsrecht das aus Artikel 2 mit dem Tod erlischt.
Richtig. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2, das endet. Aber der Kern, die Würde aus Artikel 1, die wirkt fort.
Also wir haben grenzenlose Kunstfreiheit gegen unantastbare Menschenwürde, selbst postmortem. Wie löst man sowas auf? Gibt es da eine Regel?
Nein, keine pauschale Regel. Es geht immer nur über eine Abwägung im konkreten Einzelfall. Kein Recht hat da automatisch Vorrang.
Und was wägt man da ab?
Die Gerichte müssen quasi fragen, hat sich die Kunstfigur, also der Höfgen im Roman, schon so weit vom realen Vorbild, dem Urbild, Gründens gelöst?
Aha.
Ist die Figur also eigenständig geworden? Steht sie für was Allgemeines, einen Typus? Oder ist es doch primär ein erkennbares Porträt, das die reale Person verfälscht oder eben herabwürdigt?
Okay, verstehe. Und wie ging diese Abwägung dann im Fall Mephisto aus? Das war doch diese berühmte 3-zu-3-Entscheidung, oder?
Genau die. Berühmt und, höchst umstritten. Das Gericht war gespalten. Drei Richter dafür, die Verfassungsbeschwerde der Verlegerin abzuweisen. Drei dagegen.
Und bei Patt?
Bei Stimmengleichheit gilt die Beschwerde als zurückgewiesen. Das heißt, das Veröffentlichungsverbot der Vorinstanzen blieb bestehen.
Krass, 3-zu-3, ein gespaltenes Gericht bei so einer fundamentalen Frage. Was war denn die Begründung der Richter, die für das Verbot waren?
Die sagten im Grunde, die Abwägung der unteren Gerichte war nicht zu beanstanden. Die war vertretbar.
Und wie hatten die argumentiert?
Die hatten gesagt, Gründgens ist hier ganz klar erkennbar. Und der Roman, der mischt wahre Dinge mit erfundenen, aber eben stark herabwürdigenden Elementen.
Zum Beispiel diese Tänzerin Thebab.
Genau, diese fiktive, sadomasochistisch angehauchte Beziehung zur schwarzen Tänzerin Thebab, die Höfgens dann verrät. Das war ein zentraler Punkt.
Okay.
Und dadurch, so diese Richter, wird Gründgens Bild massiv negativ entstellt. Sie sahen da keine künstlerische Typisierung mehr, die das rechtfertigt. Sie sprachen sogar von einer Schmähschrift in Romanform, also ein persönlicher Angriff, getarnt als Kunst.
Puh, hartes Urteil. Und die andere Hälfte der Richter? Die drei, die dagegen waren?
Ja, die haben natürlich die Autonomie der Kunst viel stärker betont.
Wie meinst du?
Die sagten, Moment mal. Die Vorinstanzen haben den Roman viel zu sehr wie einen Tatsachenbericht gelesen. Die haben die ästhetische Ebene, die künstlerische Verarbeitung, quasi ignoriert.
Ah ja.
Für die wurde Höfgen eben doch zum Symbol. Zum Typus des Opportunisten, des Mitläufers im Dritten Reich. Und Kunst schafft halt ihre eigene Realität, die kann man nicht nur an der Wirklichkeit messen. Für die überwog klar die Kunstfreiheit. Was ich daran so faszinierend finde, der Fall zeigt, wie extrem stark die Kunstfreiheit bei uns geschützt ist. Wirklich, ein hohes Gut.
Ja, absolut.
Aber er zeigt eben auch die Grenze. Und das ist die unantastbare Menschenwürde. Die gilt sogar über den Tod hinaus.
Und dass es 3-3 ausging, zeigt ja, wie schwierig diese Grenze zu ziehen ist.
Genau. Das macht überdeutlich, wie unglaublich knifflig diese Abwägung im Einzelfall ist. Und es auch bleibt.
Also, was nehmen wir mit? Es ist und bleibt wohl ein ständiges Ringen. Oder? Wie weit Kunst gehen darf, wenn sie sich an echten Personen reibt.
Ja.
Die Gerichte müssen da immer wieder neu eine Linie ziehen. Und die wird wahrscheinlich oft genug für Diskussionen sorgen.
Absolut. Und das wirft ja vielleicht auch eine Frage für dich auf, der du zuhörst. Wenn ein Kunstwerk eine reale Person so stark aufgreift, dass sie klar erkennbar ist, wo ziehst du denn persönlich die Grenze? Wo hört für dich die legitime künstlerische Kritik oder Auseinandersetzung auf und wo fängt der unzulässige Angriff auf das Ansehen an, gerade wenn sich die Person ja gar nicht mehr wehren kann?